Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Ich denke, jeder, es gibt keinen Nachfolger Jesu, der diese Worte nicht gut kennt und sie mehrmals gehört hat. Diese Worte sind eigentlich auch weit über das Leben der Gemeinde bekannt in dieser Welt. Nur vielleicht wissen viele Menschen nicht, woher diese Worte stammen und was sie auch wirklich bedeuten. Diese drei, weil die Gemeinde ein Werk der Liebe Jesu ist, sollten auch diese drei Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, als Grundsäulen im Leben jeder Gemeinde vorhanden sein. Auch als Tugenden im persönlichen Leben sollten sie im Leben eines Christus sichtbar sein. Diese drei werden mehrmals in vielen Stellen des Neuen Testamentes erwähnt, gerade in den paulinischen Briefen, aber dazu noch im 1. Petrusbrief Kapitel 1 und dann in Hebräer 6 auch. Auch unser heutiger Abschnitt spricht von diesen drei Tugenden, von Liebe, von Glauben und von Hoffnung. Und ich glaube, selbst der Thessalonicher Brief, der erste Thessalonicher Brief, in ihm finden diese drei die häufigste Erwähnung, so in einem Brief. Obwohl zuallererst dieser heutige Abschnitt, den wir jetzt lesen werden, ein sehr persönliches Zeugnis der Beziehung des Apostel Paulus zu der Gemeinde Thessalonicher beschreibt, finde ich, dass dieser Abschnitt auch uns heute, wie damals den Christen in Thessalonich, eine Ermutigung sein könnte im Glaubensleben, standhaft im Glaubensleben bleiben. Und so würde ich ja wahrscheinlich auch die Predigt heute überschreiben als eine Ermutigung zum standhaften Glaubensleben. Aber wir wollen heute erstmal den Text lesen. Das ist, wie Viktor schon gesagt hat, 1. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 17 und das ganze Kapitel 3, das sind nur 13 Verse. Ist gut, wenn wir aufmerksam zuhören und mitlesen, damit wir dann auch in der Predigt mitkommen können. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. 1. Thessalonicher 2, ab Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Denn wärest unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten könnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen. Dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von euren Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Um euer Herz zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Ja, wie ich schon gesagt hatte, ein ganz persönlicher Brief, aus dem wir doch auch für uns sehr viel lernen können. Glaube, Hoffnung, Liebe werden als Tugenden hier in dem Thessalonicher Brief mehrmals genannt. Zunächst praktizierte Paulus selber und hat das ausgelebt. Er ermutigte auch die Gemeinde in Thessalonich damals in diesen Tugenden zu bleiben und zu leben. Und dieser Abschnitt kann auch für uns drei Lehren, so wie ich es für mich aus diesem Text entnommen habe, weitergeben. Erstens, und es geht in der Predigt darum, Liebe lernen von Christus, Glaube bewahren in Christus und Hoffnung erhalten aus Christus. Liebe lernen von Christus, Glauben bewahren in Christus und Hoffnung erhalten aus Christus. Wir fangen mit dem ersten Lehrsatz an, Liebe lernen von Christus. In diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, wird das Wort Liebe selbst zweimal erwähnt. Aber selbst dieser ganze Abschnitt könnte als ein Liebesbrief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonich bezeichnet werden. Und wir finden mehrere Bemerkungen davon, dass Paulus diese Gemeinde lieb hatte, dass sie ihm am Herzen lagen. Und ich nenne nur etliche. Er spricht von einer herzlichen Beziehung zu dieser Gemeinde und sagt, wir sind von Angesicht getrennt, aber nicht von Herzen getrennt mit euch. Es lag eine räumliche Entfernung zwischen Athen und Thessalonich, ungefähr 500 Kilometer. Aber Paulus sagt, die Entfernung ist da, aber mit dem Herzen sind wir bei euch. In der vergangenen Woche haben unsere zwei Jüngsten eine Klassenfahrt gehabt und wir waren auch räumlich getrennt von ihnen. Aber mit dem Herzen waren wir mit ihnen. Wir haben am Tag mehrmals für sie gebetet, wir haben an sie gedacht und haben uns gefreut, sie wieder am Freitag sehen zu dürfen. Herzliche Beziehung ist ein Zeichen der Liebe. Dann spricht Paulus weiter von dem Verlangen, sie zu sehen. Und er spricht nicht nur davon, dass er sie sehen will, sondern in dem Text wird gesagt, dass er zweimal zumindest unternommen hat, wirklich sich auf die Reise zu machen, um sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Aber irgendwelche Umstände, die im Text nicht genannt werden, haben sie gestört und sie konnten das nicht erleben. Dann schreibt er weiter, dass er Freude hat an diesen Christen. Und Freude haben wir immer nur an Menschen, die wir lieben oder an Dingen, die wir lieben. Weiter wird gesagt von Sorge. Paulus sorgt sich um diese Gemeinde. Und das ist nicht nur so eine bloße Sorge, ach, wie geht das ihnen, sondern in dem Text heißt das, dass sie Tag und Nacht für diese Gemeinde, für diese Christen beten. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie rund um die Uhr das gemacht haben, aber ich nehme das auch wörtlich, dass Paulus auch in der Nacht, wo er wach war, an sie gedacht hat und für sie gebetet hat und so auch am Tage. Letztendlich bekundet er seine Liebe auch persönlich, wo er bittet dafür, dass ihre Liebe zueinander wächst. Und er sagt, so wie wir zu euch sind, so wie wir euch lieben, liebt auch euch untereinander. Und in den Kapitel 2, was wir in der letzten Predigt gehört haben, sagt Paulus, dass sie auch ihnen Anteil gegeben haben an ihrem persönlichen Leben. Ich stelle das so vor, dass Paulus und Timotheus und wer da noch war als Mitarbeiter in dieser Zeit, die ganze Zeit, bei ihnen war nicht ein Tag der offene Tür, sondern immer die offene Tür. Und die Thessalonicher durften zu ihnen kommen. Im Thessalonicher Brief lesen wir auch, glaube ich, im zweiten Kapitel, dass sie jeden Einzelnen von ihnen ermahnt und getröstet haben. Und wenn wir darüber nachdenken, was wir gehört haben in den letzten zwei Predigten, dass die Anwesenheitszeit von Paulus ungefähr vielleicht 3-4 Wochen war in Thessalonich, dann frage ich mich, wie sie das geschafft haben. Alles zusammengefasst kann man sagen, zeugt von echter Liebe. Es spricht nicht von einem Pflichtbewusstsein, das Paulus hatte, vielleicht als Missionar oder als Gründer der Gemeinde, sondern das ist viel, viel mehr. Das ist wahre Liebe. Paulus hatte auch keine kommerzielle Beziehung zu dieser Gemeinde. Er hat von dieser Gemeinde nichts erhalten. Wir lesen das auch, haben das davor gelesen in den Kapiteln, dass er und seine Mitarbeiter in Thessalonich selber gearbeitet haben, dass sie nicht zu Last für die andere fallen. Sie hatten nichts erwartet von dieser Gemeinde. Das, was die Beziehung ausmachte zu den Thessalonich, war Liebe zu ihnen. Paulus selbst ermutigt die Römer und schreibt das in Kapitel 12, dass die Liebe ungeheuchelt sein sollte. Und in 1. Korinther 9, 27 sagt er, dass er sich davor hütet, den anderen etwas zu predigen und selbst verwerflich werden. Das heißt, den anderen etwas sagen und diesem selber nicht nachkommen. Und gerade in diesem sehen wir in Paulus ein Beispiel, dass er von der Liebe nicht nur spricht, sondern dass er die Liebe auslebt. Und wenn wir an Paulus denken, wer er war, dann verstehen wir, dass es nicht aus ihm kommt, sondern Christus, der ihm einmal begegnet ist, hat diese Verwandlung in ihm gemacht, wo aus einem harten Menschen, der die Christen verfolgte, ein liebevoller Fürsorger geworden ist. Denken wir vielleicht noch an die Predigt am letzten Sonntag, wo wir gehört haben, dass Paulus wie eine stillende Mutter sich gesorgt hat für die Thessalonicher. So wird das dort beschrieben. Die Liebe in dieser Welt hat heutzutage leider so ein ziemlich verzerrtes Bild, was man unter der Liebe alles versteht. Ich glaube, ich war ungefähr 21 Jahre alt und ich habe dieses Beispiel schon hier einmal erzählt. Ich wiederhole mich noch. Ich ging gerade meinen Freund zu besuchen, noch in Kasachstan lebend. Ich war selber damals kein Christ, habe bewusst ohne Gott gelebt. Und unterwegs zu ihm nach Hause traf ich seine ältere Schwester. Und mein Freund hatte damals schon eine Beziehung mit einer jungen Frau, wie es auch heute in der Welt bei vielen so die Beziehung ist. Und ich nicht, seine Schwester wusste das und unterwegs sprachen wir so und sie sagte dann mir, wenn es wirklich bei dir so weit sein wird, dass du eine junge Frau findest und sich mit ihr eine Beziehung eingehst, dann zeig ihr nie die Liebe ganz. Dann versuch sie auf der Distanz zu halten, so dass sie dir nachrennt. Zeig nicht die Liebe ganz. Ne? Mir kam es damals, muss ich sagen, sogar ein bisschen weise vor, was sie mir gesagt hat. Aber als ich Christus kennengelernt habe, als Christus mich gefunden hat, habe ich verstanden, was die Liebe ist. Und ich denke, nach dieser Art der Liebe, was sie mir sagte, leben viele Menschen auch heute noch. Aber die wahre Liebe kommt von Gott, weil Gott die Liebe ist. Und nur in Christus können wir diese Liebe sehen. Paulus hat das verstanden, was die Liebe ist, als er Christus angenommen hat, als Christus in ihm begann zu wirken. Und so schreibt er in Römerbrief im Kapitel 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und damit bedeutet es für uns, dass wir als Christen die Liebe ausleben sollten. Ja, Jesus selber hat gesagt, an der Liebe werdet ihr erkannt, wessen Kinder ihr seid. Die Liebe darf nicht reduziert werden oder prozentual ausgelebt werden. Da, wo das gemacht wird, wird sie sterben. Die Liebe ist da, um sie auszuleben und sie spürbar zu machen. In einer kleinen Gemeinde kam eine Frau zum Gottesdienst plötzlich und nach dem ersten Gespräch mit dem Pastor stellte sich hervor, dass sie eine ziemlich schlimme Vergangenheit hatte und aus diesem Grund konnte sie nicht glauben, dass Gott sie lieben könnte, dass die Liebe Gottes auch ihr gelten könnte. Und der Pastor hat das erstmal so stehen lassen und hat sie einfach eingeladen, weiter die Gottesdienste besuchen, zur Gemeinde zu kommen. Nach etlichen Monaten in einem neuen Gespräch mit dem Pastor sagte sie das glauben könnte, dass Gott sie lieben kann. Und als er fragte, warum sie zu diesem Entschluss kam, hat sie gesagt, die Christusleute haben mir das gezeigt. Wir lesen und sagen das sehr oft, Gott ist Liebe. Und das ist wirklich so. Gott ist Liebe, aber keiner sieht Gott und hat ihn gesehen. Aber den Bodenpersonal Gottes sieht man und merkt man, wie sie leben. Erkennt man das in mir, erkennt man das in dir, dass wir zu diesem Gott gehören, der Liebe ist? Die Liebe von Christus lernen. Paulus hat das gemacht. Die Thessalonicher haben das auch praktiziert und Paulus hatte gute Hoffnung, dass es noch weitergeht, denn er betet für sie und sagt, dass sie überreich in der Liebe werden. Was heißt überreich in der Liebe werden? Nun, für mich bedeutet das, dass diese Liebe keine Grenzen hat. Überreich, nicht nur reich, überreich. Diese Liebe hat keine Grenzen und wirklich Gottes Liebe sprengt alle Grenzen. Und zu dieser Liebe fordert uns die Bibel auf, dass wir sie auch leben. Und wir sind imstande, das zu leben, wenn wir von Christus lernen und in Christus bleiben. Und deshalb heißt diese erste Lehre aus diesem Text, die Liebe von Christus lernen. Die Liebe lernen von Christus. Zweitens, um was es hier geht, die zweite Tugend, die wir anschauen wollen, Glauben bewahren in Christus. Glauben bewahren in Christus. Die Gemeinde Thessalonich hatte eine ganz interessante Entstehungsgeschichte. Das kennen wir jetzt aus den zwei vorhergegangenen Predigten. Uns wurde es gesagt, dass sie in Zeit der Bedrängnis, wie die Bibel es nennt, in der Verfolgung entstanden ist. Und es war eine schwere Zeit wie die, für die Gründer der Gemeinde, Paulus und seinen Mitarbeitern, so auch für die Gemeinde selber. Dazu kam noch, dass Paulus und die anderen als Betreuer der Gemeinde und Lehrer sehr kurze Zeit nur dort sein konnten. Und sie müssten abreisen. Und die Gemeinde, diese junge Gläubige, waren jetzt auf sich selbst gestellt, oder? Seine Sorge, die Sorge des Paulus war, wie geht das eigentlich der Gemeinde? Ihn interessierte diese Frage am meisten. Wie ist ihr Glaubensstand? Mit diesem Ziel, um den Glauben der Gemeinde der Christen dort zu stärken und zu ergänzen, wie wir gelesen haben, wollte Paulus nach Thessalonich reisen. Aber es ist ihm nicht gelungen und er hält das nicht aus und schickt Timotheus dahin, damit er das auch tut und damit er sich erkundigt, wie es um den Glauben dieser jungen Christen besteht. Und Timotheus kommt zurück mit guten Nachrichten. Aber zuallererst spricht dieser Text von einer Bedrängnis, in der die Gemeinde entstanden ist und in der die Gemeinde lebte. Und das griechische Wort bedeutet Bedrückung oder Drangsal oder Trübsal, ist ein zentraler Begriff, der im Neuen Testament für das Leiden der Christen in der Welt benutzt wird, besonders in den Verfolgungen. Das erlebten die Thessalonicher, die wurden bedrängt und verfolgt. Die Umstände für ihr Glaubensleben waren nicht gut. Für Paulus war Glaube nicht eine Konstante, an der nichts passieren kann. Also einmal glauben, immer glauben, ist keine Aussage der Bibel. Und Paulus räumt ein oder lässt es zu, gerade auch in diesem Text, das wir gelesen haben, dass am Glauben etwas gemacht werden kann. Er sagt im positiven Sinne, dass er ergänzt werden kann und dass er wachsen kann, aber auch im negativen Sinne, dass er ins Wanken gebracht werden kann oder sogar zerstört werden. Er sagt hier nicht etwa, dass der Versucher zu euch, dass nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. In anderen Stellen, im 1. Timotheusbrief, schreibt Paulus von Schiffbruch im Glauben. Und im gleichen Timotheusbrief in Kapitel 4 sagt er, dass der Geist Gottes deutlich zeigt, 1. Timotheus 4, Vers 1 ist das, dass der Geist deutlich zeigt, dass in der letzten Zeit etliche vom Glauben abfallen werden. Und das ist nicht Namenschristen gemeint, denke ich hier, weil sonst wäre es auch kein Abfallen. Der Glaube hat einen Feind, der ihn immer bekämpft. Dieser Versucher, der im Text genannt wird, versucht erstmal die Menschen ganz vom Glauben abhalten. Aber wenn es doch dazu kommt, dass die Menschen zum Glauben kommen, dann versucht er, diesen Glauben zu schaden oder ihn zu zerstören. Und deshalb gilt es, diesen Glauben zu bewahren. Paulus selber schreibt das dann später im 2. Timotheusbrief und sagt, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Glauben bewahrt. Nun, Paulus macht sich Gedanken über den Glaubensstand der Thessalonicher, aber wie gesagt, Gott sei Dank bekommt er gute Nachrichten, dass diese Gemeinde, dass die Christen fest in Christus sind. Und er sagt das, nun leben wir wieder auf, da wir sehen, dass ihr feststeht in Christus. Nun leben wir wieder auf, da wir sehen, dass ihr feststeht in Christus. Und für mich ist das die zentrale Aussage dieses ganzen Textes. Feststehen in Christus. an Christus festhalten, dann ist das auch wirklich so, dass der Glaube erhalten wird. Dann wird das auch so sein, dass der Feind uns nichts antun kann. Fest in Christus. In der Zeit der Kirchengeschichte finden wir sehr viele Beispiele, wie positive, so auch negative, wo Christen in den Verfolgungen den Glauben entweder behalten haben oder ihm geleugnet haben, leider. Eins davon ist Marie Duroux. In Südfrankreich, an der Grenze der Camargue, befindet sich auch heute noch ein sehr mächtiger Rundbau mit 6 Meter dicken Wänden. Das war ein Gefängnis in der Zeit der französischen Könige und die haben dort die politischen Gefangenen eingesperrt. Unter ihnen waren auch die seit 1685 verfolgte Hugenotten. Sie müssten wegen ihrem christlichen Glauben sehr viel Leiden erdulden. Die Männer kamen, wenn sie gefangen wurden, meistens auf die Galeeren, wo sie meistens auch starben. Und die Frauen kamen in dieses Gefängnis, das später als Turm der Standhaftigkeit genannt wurde, kamen sie in dieses Gefängnis. Marie Durand war 15 Jahre alt, als sie verhaftet wurde. Und im Jahre 1730, mit 15 Jahren, kam sie wegen ihren christlichen Glaubens ins Gefängnis und hat in diesem Gefängnis 38 Jahre ihres Lebens verbracht. Mit 15 und 38 Jahre im Gefängnis verbracht. Als sie in dieses Gefängnis kam, waren 28 Frauen dort und 2 im Gefängnis geborene Säuglinge. Ab und zu erkaufte sich eine der Frauen die Freiheit, indem sie Christus leugnete und versprach, nie christliche Versammlungen zu besuchen. Andere starben in Gefängnissen, etliche wie die Freundin von Marie wurden seelisch krank. Hinter dem Namen Marie Duroux stand Jahr für Jahr auf der Gefangenenliste des Turmkommandanten immer wieder der gleiche Vermerk, der in unserer deutschen Sprache nur 2 Worte beinhaltet. Glaubensstand unverändert. Nach 38 Jahren, wo die Verfolgung nachließ, wurde sie als eine der letzten aus dem Gefängnis entlassen. Und in ihren Erinnerungen über diese Zeit, auch in der Zeit dort, was sie verbrachte, schrieb sie, ich lese nur einen Satz, das ist ein Gebet, das sie zu ihrem Herrn richtet. Bedrückt von der Schwäche und Unvollkommenheit, danke ich dir, Jesus ist gemeint, für dieses Gefängnis, in dem ich nun noch deiner Gnade ausgeliefert bin. Sie war sich bewusst ihrer Unvollkommenheit und ihrer Schwäche, aber im Halten an Christus hat sie das ausgehalten. Das haben auch die Thessalonicher. Sie standen fest in Christus. Sie haben sich fest an Christus gehalten und das ist, kann man sagen, vielleicht das Geheimnis ihrer Standhaftigkeit. Bedrängnis. Nun, wir leben heute in einer ganz anderen Welt. Im Westen kann man sagen, ein Großteil der Christen leben wir und wissen nicht, was Verfolgung ist. Und doch würde ich behaupten, dass auch wir heute eine Bedrängnis erleben, eine Bedrängnis einer anderen Art. Jemand nannte sie als eine sanfte Verführung. Wir werden nicht von der Welt frontal angegriffen und befürchten und fürchten unser Leben. Aber wir werden ermutigt, sich der Welt anzupassen, ihre Werte zu übernehmen, Kompromisse im Glauben zu machen. Es ist eine andere Art von der Bedrängnis, die jeder Christ erlebt. Frauen, Männer, Kinder. Unsere Kinder werden mit dieser Bedrängnis konfrontiert, in der Schule, im Pausenhof, vielleicht wenn ihre Mitschüler ihnen etwas im Handy zeigen wollen. Sie erleben das vielleicht in der Schule auch teilweise durch den Unterricht, in dem sie antibiblische Werte ihnen vermittelt oder aufgedrungen werden. Wir erleben das in den sozialen Medien. Heute hat Viktor am Anfang gesagt, dass du auch Leute begrüßt, die uns im Internet verfolgen. Du hast gemeint, die uns mitleben im Internet und unsere Gottesdienst anschauen. Aber wir können im Internet verfolgt werden durch diese Bedrängnis, durch die nicht mit Beschimpfungen oder Drohungen, sondern durch die Inhalte, die im Internet vermittelt werden und uns an uns beigetragen werden. Der Versucher, der in Thessalonicher wirkte und ihren Glauben zu erschüttern versuchte und ihren Glauben zerstören wollte, will das Gleiche auch bei uns. Er kommt nicht immer als ein reißender Wolf, sondern vielleicht als ein Wohltäter sogar, der uns etwas anbietet und sagt, dass es uns Freude bringen kann, Erfüllung bringen kann, etwas, was uns viel verspricht. Er hat das sogar bei Jesus selber versucht. Ich denke nicht, dass er uns kennt, wie Gott uns kennt, aber er kennt unsere Schwächen und er klopft gerade da an. Für Adam und Eva hat er eine verlockende Frucht bereit gehabt. Für Simson die Frauen, für etliche Söhne der Korachs war es die Macht, für Achan das Gold, für Judas das Geld. Diese Bedrängnis werden wir erleben alle. Jesus sagt das in Lukas 17 gleich am Anfang, es ist sogar nötig, dass Versuchungen kommen werden. Und sie werden kommen. Wie reagieren wir auf diese? Wo ist unser Schutz? Die Christen in Thessalonich haben ihren Glauben bewahrt in Christus, in dem Feststehen an ihm. Wir haben zusammen das Lied gesungen und da gab es solche Worte, du hältst den, der auf dich baut. Und das haben die Thessalonicher gemacht. In der ersten Predigt über den Thessalonicher Brief hat Viktor dieses Beispiel gebraucht, was auch Jesus sagte mit dem Weinstock und der Rebe. Und wenn die Verbindung der Rebe mit dem Weinstock stimmt, dann kann auch Frucht daraus wachsen. Aber diese Verbindung gehört zu unserer Verantwortung. Jesus sagt, bleibt in mir. Oder er sagt, wer in mir bleibt, bei dem wächst gute Frucht. Feststehen in Christus, das waren die Thessalonicher, das war ihr Geheimnis, das war das Geheimnis von Marie Duroy. Und das ist auch das, was uns tragen wird in unserem Glaubensleben. Paulus sah, als er das hörte, diese Nachricht, erfüllte es ihn mit Freude und auch mit Hoffnung, dass die Thessalonicher bei der Erscheinung, und davon spricht unser Thessalonicher Brief mehrmals, bei der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus da sein werden als Bereitete. Das heißt, er spricht von untadelig, von einem Zustand der Untadeligkeit in Christus. Und das ist auch die dritte Lehre, die wir aus diesem Text entnehmen können, Hoffnung erhalten aus Christus. In unserem Abschnitt wird Paulus nennt die Thessalonicher selber sogar, ihr seid unsere Hoffnung. Und es ist interessant überhaupt dieser Begriff Hoffnung in der Bibel. Eigentlich aus dem Griechischen kommend bedeutet es so eine ungewisse Erwartung. Allgemein bedeutet dieser Begriff eine ungewisse Erwartung von etwas. Das kann wie Böses sein, so auch Gutes. Aber im Neuen Testament, wenn wir von der Hoffnung der Gläubigen oder von der Glaubenshoffnung lesen, ist das immer die Erwartung des Guten als eine Erfüllung dessen, was der Christ geglaubt hat, an was er sich festgehalten hat. Wenn Paulus sagt zu den Thessalonicher, ihr seid unsere Hoffnung, dann meint er damit, dass sie so als eine bleibende Frucht seiner Missionsarbeit so ein Beweis dafür sind, dass Paulus, wie er in Korinther schreibt, auf richtigen Grund als ein weiser Baumeister gebaut hat. Und dieser Grund ist Christus. Dass er auf richtigen Grund die Gemeinde gegründet hat. Aber über das hinaus, finde ich, spricht der Text auch oder die Aussagen von Paulus von etlichen anderen Hoffnungen. Zum Beispiel, wenn er davon spricht und hofft, dass er doch die Thessalonicher sehen wird, um ihren Glauben zu ergänzen, um sie weiter zu belehren und stärken, dann meint er wirklich etwas Ungewisses. Er weiß es nicht. Klappt das oder klappt das nicht? Zwei Versuche hat er schon gehabt. Und das ist nur ein Wunsch. Aber wenn er schreibt über die Hoffnung, dass Jesus sie stärken wird und im Glauben noch mehr verändern wird, sodass sie vor ihm als untadelig stehen können, dann ist es nicht eine Vermutung, sondern eine Gewissheit. Wenn wir den Begriff der Hoffnung im Neuen Testament anschauen, dann werden wir festlegen, dass es nicht eine Hoffnung ins Blaue ist, dass die Hoffnung nicht so etwas ist wie der Halm für einen Ertrinkenden, sondern, um diesem Bild zu bleiben, ein tragfähiger Rettungsring, der uns von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus zugeworfen wird. Und deshalb ist diese Hoffnung etwas Tragfähiges. Und wenn es in unserem heutigen Text noch nicht so ganz deutlich zur Sprache kommt, dann kommt das später im Kapitel 5 sehr deutlich zur Sprache, dass Paulus diese Hoffnung hat. Und er sagt das zu ihnen, vielleicht kann man das anleuchten, 1. Thessalonicher 5, 23, 24. Ich hoffe, ich klaue nicht den Stoff für den Prediger dann. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft. Er wird das auch tun. Die Hoffnung des Paulus gründet auf Jesus Christus selber, der treu ist. Treu ist der, der euch ruft. Wir haben im ersten Kapitel schon gelesen, dass das Kommen Christus uns, dass er uns von dem kommenden Zorn Gottes befreit. Und im Kapitel 5 wird das auch noch einmal wiederholt und gesagt, nur ein bisschen anders, dass er uns nicht zum Zorngericht bestimmt hat, sondern zum Erlangen des Heils. Und das ist ja auch verständlich, auch wie wir jetzt gelesen haben, er hat uns berufen. Wozu? Zum Heil, zum Erlangen des Heils. Es ist ja auch unter uns Menschen im normalen Fall so, wenn ein junger Mann einem jungen Mädchen einen Antrag macht, Antrag stellt und sie heiraten will, dann dafür, damit er sie liebt und für sie sorgt und mit ihr glücklich ist. Oder wenn Eltern ein Kind in die Welt setzen, damit sie es lieben, für es sorgen, es erziehen, das Beste für dieses Kind suchen. Umso mehr Gott, wenn er uns in Christus zu sich ruft und zu sich zieht. Drei Lehren, die wir aus diesem Text heutigen mitnehmen können. Liebe lernen von Christus, Glauben bewahren in Christus und Hoffnung erhalten aus Christus. Möge Gott uns Freude schenken in dieser Beziehung mit ihm. Und noch einmal, für mich ist in diesem Text die Grundaussage diese, dass die Thessalonicher feststanden in Christus. Das wünsche ich uns. Wir haben die Möglichkeit, sich in Christus zu festigen. Wir haben alles erhalten, was er uns dafür, das Nötige, das er uns dafür gegeben hat. Mögen wir das nutzen, damit das wirklich so ist. Wir wollen jetzt noch zusammen beten.